Hallo, herzlich willkommen. Ursula Weidenfeld ist hier und Tonspurwissen ist auch wieder hier.
Die KI-Technik hat natürlich schon das Potenzial, wenn sie unreguliert bleibt, zu vielleicht möglichen Diskriminierungen oder asymmetrischen Machtverhältnissen oder vielleicht zu Monopolen zu führen. Und das ist natürlich die Idee der EU, zu regulieren und hier so in den Worten der EU jetzt, ich gebe das mal wieder, eine menschenzentrierte und vertrauenswürdige KI fördern.
Wer hat Angst vor der künstlichen Intelligenz? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Franziska Böhm.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Manchmal haben wir ja Themen hier, die ein bisschen komplizierter sind als andere. Und dann suchen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bereit sind, uns alles von Anfang an zu erklären. Und ich hoffe natürlich, dass das meistens klappt. Schickt mir doch mal eure Meinung. Machen wir da zu viel Sendung mit der Maus? Die Mailadresse ist tonspur@rheinische-post.de, aber es gibt ja auch noch die Kommentar- und Sterneoptionen in euren Podcast-Portalen. Ich freue mich über alles. Dankeschön. Wie viel Kontrolle braucht die künstliche Intelligenz? Wer sorgt eigentlich dafür, dass Recht und Ordnung auch da durchgesetzt werden, wo man noch gar nicht weiß, was passieren kann? Können die Länder, die besonders genau hingucken bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, am Ende auch von den neuesten und guten Entwicklungen profitieren? Darüber rede ich jetzt mit Franziska Böhm. Die ist Bereichsleiterin für Immaterialgüterrechte am Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur in Karlsruhe und lehrt als Professorin am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Und das hört sich zwar alles super kompliziert an, meint aber eigentlich nur, die kennt sich aus. Hallo Frau Böhm.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Böhm, die Europäische Union hat ja im letzten Sommer das, glaube ich, weltweit erste Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz beschlossen. Und das muss jetzt in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Und was ich mich immer gefragt habe, ist es eine gute Idee, der Erste zu sein, der reguliert?
Genau, also Regulierung findet ja immer dann statt, wenn man das Verhalten von Unternehmen oder Verbrauchern sozusagen beeinflussen möchte, ja, weil man Angst hat, dass es vielleicht der Markt das alleine nicht hinbekommt. Und die KI-Technik hat natürlich schon das Potenzial, wenn sie unreguliert bleibt, zu vielleicht möglichen Diskriminierungen oder asymmetrischen Machtverhältnissen oder vielleicht zu Monopolen zu führen. Und das ist natürlich die Idee der EU, zu regulieren und hier so in den Worten der EU jetzt, ich gebe das mal wieder, eine menschenzentrierte und vertrauenswürdige KI fördern. Und deswegen ist das auch in Form einer Verordnung zum Beispiel geschehen, die jetzt eben nicht umgesetzt werden muss, sondern die gilt direkt. Ja, also wir brauchen keine Umsetzungsgesetze, aber es gibt weitere Praxisleitfäden, die jetzt ausgearbeitet werden müssen oder der genaue Wortlaut der KI-Verordnung muss ausgelegt werden und das geschieht in den nächsten Jahren und das ist natürlich, ja, ich würde nicht sagen, ein etwas Schlechtes, der Erste zu sein, aber es ist nicht so schlecht, dass es Regeln gibt. Ja, und wir sind vielleicht von dem europäischen Ansatz eher, da gehen davon aus, dass wir regeln, bevor wir, sagen wir mal, Grundrechtseinschränkungen haben. Und dann gibt es andere Länder, die vielleicht, sagen wir mal, erst regeln, wenn schon Schäden da eingetreten sind. Und deswegen finde ich, aus meiner Sicht, ist es nicht schlecht, der Erste zu sein, weil wir natürlich irgendwie auch Regulierung brauchen in dem Bereich. Und zum Beispiel, wenn man jetzt die USA nimmt, auch die haben mitgearbeitet gerade an einem Rahmenübereinkommen des Europarates über künstliche Intelligenz und Menschenrechte. Also es ist nicht so, dass sie völlig regulierungsfrei sein wollen.
Genau. Warum muss man denn künstliche Intelligenz überhaupt regulieren?
Ja, also KI ist jetzt, oder künstliche Intelligenz ist auch jetzt vor Inkrafttreten der KI-Verordnung nicht völlig unreguliert. Ja, es gab jetzt keinen irgendwie völlig rechtsfreien Raum. Es gab schon immer Datenschutzregeln, es gibt Urheberrechtsregeln, es gibt auch Produktsicherheitsregeln oder Produkthaftungsrechtsregeln. KI an sich hat aber natürlich hat bestimmte Eigenheiten, die dann auch speziell vielleicht reguliert werden sollen. Das sind zum Beispiel Daten, die große Datenabhängigkeit, die Unvorhersehbarkeit von vielleicht auch selbst lernenden Systemen, vielleicht auch eine gewisse Autonomie und die hohe Komplexität. Ja. Und diese Eigenschaften von KI oder führen uns dazu, dass wir vielleicht das auch näher regulieren müssten. Und es kann, also es gibt so ein gewisses, um das Verständnis vielleicht der KI besser zu fördern oder so, kann es so dazu kommen, dass es halt ein Risiko, dass man irgendwie besonders, das heißt Automatisierungsbias ist, ja, das heißt, dass Nutzer einer aufgrund der ja umfassenden Entscheidungsfähigkeit eigentlich des Systems, der eigenen Entscheidung weniger vertrauen und dann dazu tendieren, Entscheidungen Maschinen zu überlassen und dann sozusagen blind werden für die richtige Entscheidung. Ja. Und dazu braucht es eine gewisse Kontrolle. Ja, und auch
Transparenz. Also das ist so ein bisschen die Angst, dass die künstliche Intelligenz einfach, weil sie eine viel größere Datenverarbeitungskapazität hat, die Herrschaft übernimmt?
Also so weit würde ich jetzt nicht gehen bei der Herrschaft. Es gibt natürlich Leute, die das denken, aber also wir regulieren natürlich vor allen Dingen, weil wir Grundrechtseinschränkungen fürchten, zum Beispiel Diskriminierung durch bestimmte Systeme. Es gab in den USA vor ein paar Jahren, das ist immer so der bekannte Fall, der genannt wird, eine Software, die Richtern bei der Entscheidungsfindung in der Strafzumessung geholfen hat und später stellte sich eben heraus, diese Software ist diskriminierend gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen und sowas versucht die EU zu verhindern.
Kann man das denn verhindern? Ich meine, das finde ich immer total interessant, weil künstliche Intelligenz wird ja auf Daten trainiert, die da sind, also die vorhanden sind. Und die Daten, die vorhanden sind, sind doch auch ein Spiegel der Zeit, in der sie erhoben worden sind. Also wenn man eine künstliche Intelligenz zum Beispiel, nehme ich mal an, trainieren würde aus einer Zeit vor 1990, dann gäbe es wahrscheinlich doch irgendwie eine sehr klare Dominanz weißer Männeransichten, die uns empfehlen würde. Oder ist das falsch?
Genau, also man muss natürlich aufpassen, auf welchen Daten man KI trainiert. Und deswegen gibt es eben in der KI-Verordnung auch Qualitätsanforderungen für Daten. Ja, und auch die Überprüfungsmöglichkeit soll gegeben werden. Menschliche Kontrolle soll sozusagen auch da sein. Und das betrifft natürlich Trainings- oder Testdaten. Und eine technische Dokumentation wird gefördert. Also diese Daten, anhand derer KI trainiert wird, sollen am Ende natürlich diskriminierungsfrei laufen. Ob das dann in der Praxis immer so funktioniert, dazu dienen halt regelmäßige Kontrollen, Überprüfungsmöglichkeiten. Es gibt auch Behörden, die das überprüfen sollen. In Deutschland ist ja die Bundesnetzagentur für die Kontrolle sozusagen der Marktaufsicht zuständig und die Datenschutzbehörden dann immer noch für einzelne Systeme, wenn denn personenbezogene Daten betroffen sind.
Und würde man denn dann sagen, dass eine KI auf den falschen Daten trainiert worden ist und deshalb muss sie nachgearbeitet werden oder deshalb muss sie abgeschaltet werden? Oder wie geht Regulierung und wie geht dann auch Sanktionierung von künstlicher Intelligenz?
Genau, also erstmal gibt es natürlich bestimmte Anforderungen an die Softwarehersteller, an alle die Leute, an die Händler, ja, die sind alle von der KI-Verordnung betroffen und Anbieter, ja, Produkthersteller, die müssen Regeln vorher einhalten, bevor sie die KI eben auf den Markt bringen. Und die KI-Verordnung regelt zum Beispiel, dass wir bestimmte Hochrisiko-KI-Systeme, so wie sie das die KI-Verordnung das nennt, das ist ein risikobasierter Ansatz. Es gibt verbotene KI-Systeme, Hochrisikosysteme und dann sozusagen eher normalere KI-Systeme. Und die sind unterschiedlich reguliert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hochrisiko-KI-System in Betrieb nehmen möchte oder auch vertreiben möchte, dann unterfalle ich sehr vielen Anforderungen und da versuchen diese Anforderungen versuchen zu verhindern, dass die KI eben die Grundrechte verletzt.
Können Sie mal Beispiele sagen? Was ist Hochrisiko, was ist mittleres Risiko und was ist harmlos?
Ja, also verbotene KI-Praktiken sind zum Beispiel KI-Praktiken, die sind in Artikel 5 genannt der Verordnung, zur unterschwelligen Beeinflussung des menschlichen Verhaltens, zur Ausnutzung von Schwächen natürlicher Personen oder auch die ganz ungezielte Sammlung von Gesichtsbildern aus dem Internet. Also das war ja das, was damals dieses Clearview gemacht hatte. Das ist verboten. Ja, es gibt da so eine Liste von Dingen, die verboten sind. Dann gibt es Hochrisikosysteme und die müssen dann einen bestimmten Zertifizierungsprozess durchlaufen. Die müssen auch speziell in einer Liste enthalten sein. Die müssen hier auch ganz viele Anforderungen erfüllen. Und die sind zum Beispiel Systeme bei Biometrie soweit zulässig. Also es gibt auch da Verbote, aber viele biometrische KI ist eben auch zulässig.
Das ist Gesichtserkennung.
Ja, Gesichtserkennung oder auch also jede Art der Erkennung des sozusagen Verhaltens einer Person. Es kann ja auch andere, wir wissen auch noch gar nicht, welche Systeme in Zukunft kommen, ja, also andere Systeme haben. Es gibt auch Systeme zum Personalmanagement, zur beruflichen Bildung, bei der Strafverfolgung. Da gibt es überall Einschränkungen, ja, Rechtspflege, Migration, das sind alles Hochrisikosysteme und die müssen bestimmte Prozesse durchlaufen. Und dann gibt es sozusagen allgemeinere KI-Systeme, wie, weiß ich, ChatGPT, so Sprachmodelle oder so, die haben dann weniger hohe Anforderungen an das in Verkehr bringen sozusagen.
Sie sagen immer, in Verkehr bringen heißt das, es gibt ja offene KI-Systeme, also solche, die verkauft werden und die dann internetbasiert sind und die man nutzen kann und wo man Lizenzen kaufen kann. Es gibt aber ja auch geschlossene, also solche, die nur für eine Firma entwickelt werden oder nur für einen bestimmten Bedarf. Sind die genauso reguliert oder gibt es da Unterschiede?
Ja, also die KI-Verordnung reguliert natürlich sektorenübergreifend und auch alle KI-Systeme. Also jeder, der in der EU sozusagen ein KI-System, so ähnlich wie auch damals die Datenschutzgrundverordnung, ja, auf den Markt bringen möchte, fällt darunter. Ob die jetzt entwickelt worden sind für Firmen oder auch für, sagen wir mal, die Allgemeinheit, das spielt jetzt eine weniger große Rolle.
Und woher weiß man, also nehmen wir mal an, ich wollte das jetzt nicht, ich hätte eine KI, die irgendwie Gesichter erkennt und mir auch Aufschluss gibt über bestimmte Personen oder über bestimmte Charaktere oder bestimmte Muster und ich wollte nicht, dass jemand das erfährt, das könnte ich doch auch heimlich machen, oder nicht?
Also Sie haben eine KI?
Naja, die Frage eben, wenn ich eine KI habe, wenn ich aber eine KI entwickeln würde, von der ich nicht wollte, dass jemand das erfährt, also vor allem der Regulierer natürlich nicht. Das könnte ich doch ohne Probleme machen.
Also Sie können natürlich für Ihre privaten, ganz, ganz privaten Zwecke, können Sie sowas entwickeln vielleicht. Sobald Sie das aber in den Markt bringen oder anderen anbieten, gelten diese Regeln. Ja, wenn Sie jetzt, das ist so wie beim Datenschutz auch, wenn Sie nur für sich persönlich Ihre Freunde da irgendwie überreden, hier in dieser KI teilzunehmen, dann geht das vielleicht. Das ist allerdings sehr schwer. KI ist ja immer, beruht ja auf sehr großen Datensätzen, die trainiert werden.
Also das heißt, man merkt es automatisch, wenn jemand eine KI benutzt, die nicht zertifiziert ist. Irgendwann merkt man es.
Also genau, auch bei diesen Hochrisiko-KIs muss das CE-Kennzeichen dann drauf sein. Und es gibt natürlich Behörden, die das überwachen. Die müssen auch in einer Liste eingetragen sein. Also jeder Bürger kann dann auf diese Liste auch schauen, ist denn diese KI dort auf dieser Kommissionsliste verzeichnet, und dann kann man das auch nachprüfen. So ist die Idee.
Genau, also wie sieht's denn in der Realität aus? Macht man, gibt's das schon? Gibt's schon Verfahren? Kann man schon sehen, dass KI erfolgreich reguliert werden kann und auch kontrolliert werden kann?
Also ich glaube, die Erfahrung ist noch, steckt noch in den Kinderschuhen, also was KI angeht. Das ist natürlich bei anderen, sagen wir mal, zum Beispiel der Datenschutz, Grundverordnung schon ein bisschen erprobter, ja, dass wir bestimmte Regeln haben, die eben auch für Drittanbieter aus dem Ausland gelten und die auch einhalten müssen. Und da gibt es natürlich Behörden, die das überwachen. Da gibt es auch Wettbewerbsverfahren oder eben Verfahren vor den Datenschutzbehörden. Also so funktioniert Kontrolle schon. Und so ähnlich stellt man sich das eben auch bei der KI vor. Das ist jetzt in Deutschland, wäre es die Bundesnetzagentur, ja, und die Datenschutzbehörden und vielleicht auch Wettbewerbsbehörden, wenn es denn in dem Bereich ist, dass die so eine Art Kontrolle eben ausüben und das auch dürfen. Ja, die dürfen dann natürlich auch, Datenschutzbehörden dürfen auch zu den Firmen gehen und das überprüfen. Ja.
Ist es nicht so, dass die Regulierung von künstlicher Intelligenz oder die sehr frühe Regulierung von Daten auch dazu führt, dass man wirtschaftlich nicht vorankommt und dass man vielleicht eben auf einen Zug nicht aufspringen kann, der gerade abfährt?
Ja, die Frage ist so ein bisschen, was man oder wie man auch mit solchen neuen Technologien eben umgehen möchte. Und meiner Ansicht nach heißt das eben auch, dass man KI-Produkte nutzen kann, jeder, ohne die Gefahr von, oder ohne der Gefahr von Diskriminierung und vielleicht auch Entscheidungen zu Ungunsten ausgesetzt zu sein. Und ich denke, in diese Richtung möchte die KI-Verordnung eben gehen, dass wir jedenfalls in Europa vor Entscheidungen, die Sie vielleicht jetzt noch gar nicht überdenken können, ja, Sie unterfallen vielleicht irgendeinem Versicherungsscoring und in 10 Jahren kriegen Sie den Kredit nicht. Ja. Das möchte eben, weil der auf einer reinen automatischen Entscheidung beruht, ja, das möchte die KI-Verordnung verhindern. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man das dadurch dann die Wirtschaft bremst. Ja, das mag vielleicht teilweise so sein. Andererseits möchte ich auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo alles erlaubt ist und jede Art der KI unreguliert vor sich hin mehr ändern kann.
Ja, die Frage ist ja, und das, also oder andersrum, die heimliche Hoffnung ist ja, wenn Europa das reguliert, und Europa ist ja ein ziemlich großer Markt und auch ein ziemlich reicher Markt, und eben durchsetzt, dass diese Regulierung jedenfalls mal für alle Bürger der Europäischen Union gilt und eben auf dem Boden der Europäischen Union angewendet werden muss, dass das dann irgendwie zu so einem Standard wird. Also dass alle anderen Länder das einfach anwenden, weil sie sagen, na gut, die Europäer haben zwar einen Knall, was ihren Datenschutz angeht, aber der Markt ist so groß und so reich, dann ist es für uns einfacher, diesen Standard überall anzuwenden. Stimmt das noch?
Ja, also ich würde schon sagen, dass der Markt dennoch groß ist und es gibt, wie gesagt, auch Bestrebungen in den USA, KI durchaus zu regulieren, weil diese Gefahren auch gesehen werden. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie das mit der neuen Regierung in den USA ist, ja.
In der Tat.
Genau, also das ist ein schwieriges Problem. Oder auch in Deutschland, wir wissen.
Hat ja da wissen wir noch gar nichts.
Da wissen wir noch gar nichts, also wir wissen sozusagen nicht so viel. Aber wie gesagt, also auch die USA ist gerade hat dieses Rahmenübereinkommen des Europarates, das ist ja der erste internationale Vertrag eigentlich zur KI-Regulierung auch, durchaus unterschrieben. Er muss allerdings vom Senat verabschiedet werden. Jetzt weiß ich nicht genau, wie weit das unter Trump noch möglich ist.
Ja, aber ich meine, das ist ja, es geht ja, also sagen wir mal, USA ist natürlich super wichtig, wenn es um Standards geht. Aber es ist ja nicht nur der Westen, der an künstlicher Intelligenz arbeitet, sondern es gibt auch China, es gibt Russland, ja. Es gibt Korea. Es gibt also doch viele Interessenten in diesem Markt, die sich überhaupt gar nicht an Regulierung halten wollen. Was macht man mit denen?
Genau, die Frage, ich würde schon unterscheiden, ob das vielleicht jetzt irgendwie Korea ist oder China. Natürlich kann Europa nur das regulieren, was unter europäisches Recht fällt. Ja, oder die Anbieter eben, wenn sie hier etwas vertreiben wollen, auch unter europäisches Recht fallen. Ja, die Frage, ob das jetzt die Chinesen auch übernehmen, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Oder auch andere Länder. Es ist halt eine schwierige Frage. Ne? Wenn wir in Europa regulieren, regulieren wir aus Sicht der Menschenrechte und andere Länder regulieren vielleicht aus anderen Gründen oder eben auch
nicht. Na gut, ich meine, das ist ja nicht nur eine Konsumfrage, sondern auch eine Sicherheitsfrage. Nicht? Also wenn eben andere Länder diese Regulierung nicht akzeptieren und sich bei denen dann künstliche Intelligenz auf ganz anderen Datensätzen möglicherweise viel dynamischer entwickelt, dann ist das ja auch eine geopolitische Frage.
Natürlich, und die Frage ist auch, inwieweit das eben dann auf lange Sicht gut ist, ja, wenn ich KI habe, die völlig unreguliert, da gibt es ja auch genug kritische Stimmen, ja, die völlig unreguliert bleibt, ist vielleicht eben nicht der europäische Ansatz.
Ja. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass viele Europäer auch sagen, dass künstliche Intelligenz schlechter wird, wenn sie reguliert wird, weil man eben einfach viele Daten nicht nutzt, die man sonst vielleicht nutzen würde und die vielleicht präzisere Ergebnisse geben würden. Also nicht nur, wenn es um Menschenrechte geht, sondern wenn es eben auch um ganz banale Geofragen geht oder andere Fragen. Wird KI besser? Also ich habe jetzt verstanden, sie wird besser, was die Menschenrechte angeht und den Schutz der Zivilgesellschaft. Aber objektiv die Ergebnisse, werden die auch besser, wenn man sie reguliert?
Also ich denke, es gibt eben Qualitätsanforderungen an Daten, die dazu beitragen, dass auch KI-Systeme zuverlässiger werden. Also wenn ich halt die Daten nicht korrekt eingebe und da sind, glaube ich, auch alle einig, dann kann die KI auch nicht gut werden oder die KI-Lösung. Also Qualitätsanforderungen an Daten, Überprüfbarkeit, auch Transparenz macht KI eigentlich nicht schlechter. Und es sind ja auch nur Hochrisikosysteme so streng reguliert. Alle anderen, die jetzt irgendwie mit nicht personenbezogenen Daten arbeiten, unterfallen dieser ganz, ganz strengen Regulierung ja gar nicht. Also es bleibt weiterhin möglich.
Wenn man sagt Regulierung, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, welche Instrumente es gibt, um diese Regulierung dann am Ende auch durchzusetzen. Ist es dann Gesetzgebung oder geht es am Ende um die Frage Wettbewerbsverfahren, Rechtsprechung, Musterklagen und Ähnliches, die dann am Ende so eine Art KI-Recht etablieren werden?
Ja, es wird ein Zusammenspiel sein. Die KI-Verordnung ist ja nur der erste Schritt. Und dann gibt es halt immer, wie in allen Verordnungen der EU, Auslegungsfragen, weil die Begriffe so unbestimmt sind. Und diese unbestimmten Begriffe werden oft durch Gerichte auch, natürlich durch den EuGH, durch den Europäischen Gerichtshof, ausgelegt. Das haben wir auch gesehen in der Vergangenheit in der DSGVO. Ja, viele
Die Datenschutzgrundverordnung.
Genau, Entschuldigung, in der Datenschutzgrundverordnung. Viele Begriffe wurden erst durch den EuGH dann eben konkretisiert. Und so ähnlich wird es ja auch sein. Hinzu kommt noch, dass es hier auch so Expertenbeiräte und Räte gibt, die dann gewisse Praxisleitfäden entwickeln. Und das ist auch der erste Schritt. Also zum Beispiel weiß ich Praxisleitfäden für ChatGPT oder für große Sprachmodelle. Sowas gibt's noch nicht. Und das wird jetzt gerade erst entwickelt. Und es wird ein langer Prozess werden. Ja, das wird alles in den nächsten 10 Jahren sich konkretisieren. Aber es ist nur ein erster Schritt.
Sie sind ja auch Teil solcher Räte und machen ja auch diese Beratung für einerseits eben Regierungsstellen, andererseits aber eben auch für die Regulierung. Wie geht das denn da so vor sich? Also sitzen Sie dann da und sagen, ich möchte, dass Europa so und so in Zukunft sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und andere sagen, nee, das sehen wir ganz anders? Oder ist man da sehr einvernehmlich unterwegs in diesen Gremien?
Also ich glaube nicht, dass es sehr einvernehmlich abläuft, weil jeder ja seine unterschiedlichen Vorstellungen hat, aber es geht bei Juristen oft um Auslegungsfragen, wirklich von einzelnen Wörtern in einzelnen Artikeln. Und dann schreibt man vielleicht eine Studie dazu oder ist in irgendwelchen Gesprächsrunden dabei. Das ist ein langer Prozess des Verhandelns eigentlich, wie Begriffe zu verstehen sind. Und letztlich oft wird es dann doch nochmal vom Gericht vielleicht anders entschieden.
Wäre es denn dann nicht besser, man würde einfach gar nicht diese unbestimmten Rechtsbegriffe machen, sondern gleich reinschreiben in die Verordnung oder in das Gesetz, was man genau haben will, anstatt dass man eben hinterher riesige Beiräte braucht, die einem das alles nochmal wieder auslegen und erklären und interpretieren?
Ja, das ist so ein Teil des Problems oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber ein Grund ist, dass Gesetzgebung technikneutral gestaltet ist, ja, und die konkrete Umsetzung dann eben in der Technik erfolgt und die kann man nicht vorhersehen. Ja, deswegen hinkt auch das Recht immer so ein wenig hinterher und dafür braucht es dann oft eben ja nochmal die konkreten Anwendungsfälle, die da diskutiert werden. Oft ist das Recht viel langsamer eben als die technische Umsetzung und dann ist es in der Technik schon viel weiter und das Recht hat es nicht mitbedacht und deswegen versucht man diese Sachen so technikneutral wie möglich zu formulieren, damit man sie später auf bestimmte oder viele Sachverhalte anwenden kann.
Das ist interessant, dass eben in der Unbestimmtheit dann manchmal eben einfach auch die Beständigkeit zu liegen scheint. Letzte Frage. Wenn wir über KI reden, reden wir ja im Moment vor allem über die Gefahren, die da möglicherweise drohen für Gesellschaften, für Einzelne. Es gibt aber ja auch Chancen. Man kann besser als Polizei oder als Ermittlungsbehörde recherchieren, wenn man viel darf und wenn man viele Daten auslesen darf. Man kann besser Kundenverhalten steuern, man kann besser, vielleicht auch bessere Produkte entwickeln, man kann bessere medizinische Diagnosen machen. Diese ganzen hellen Seiten der künstlichen Intelligenz, reguliert man die nicht gleich auch mit weg?
Also die Idee ist natürlich, dass man die gerade nutzen soll und auch kann. Also Innovation soll natürlich weiterhin gefördert werden. Ob das jetzt damit gelungen ist, weiß ich nicht. Aber gerade im Bereich zum Beispiel der Gesundheit, ja, wird es jetzt auch den European Health Data Space geben. Und natürlich ist ein Riesenpotenzial, ja, an Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der Gesundheit. Haben wir in der Corona-Pandemie auch gesehen, ja, Daten, die einfach irgendwie nicht genutzt wurden oder die nicht vorhanden waren. Was hätte man machen können, wäre das da gewesen, ja. Und auch in anderen Bereichen, es geht nur dabei, bestimmte Grenzen zu beachten. Ja, wenn ich Predictive Policing sage, dann muss es eben dort auch ganz klare Grenzen geben, für welche Verbrechen das nicht geht, zum Beispiel für den normalen Diebstahl oder so. Ja, das ist was anderes bei Schwerstverbrechen. Es mag sein, dass ich da Einsatzgebiete habe, aber diese Regeln müssen irgendwo stehen. Und wenn die nicht stehen, werden die eben, tendieren die dazu auszuufern. Und das ist das, glaube ich, was die KI-Verordnung versucht.
Aber gerade das ist ja eine total interessante Grenzgängerei. Also gerade in der Polizeiarbeit, da gibt es ja eben Predicted Policing, heißt ja nichts anderes als, ich vermute zum Beispiel bei Diebstahl oder bei Einbruch, dass in einer bestimmten Region, in der bestimmte Personen unterwegs sind, in den nächsten Wochen eine bestimmte Häufung von Einbrüchen zum Beispiel stattfindet. Jeder Bürger würde sagen, super, wenn die KI sowas vorhersagen kann und dann die Polizeipräsenz erhöht. Wird. Sie sagen aber, das soll nur bei Kapitalverbrechen passieren. Warum?
Genau, also es gibt bestimmte Dinge, die eben begrenzt sind, ja, durch eben auch Grundrechtseinschränkungen, weil ich kann jetzt nicht einfach die Daten, das war aber vorher auch schon so, das ist jetzt nicht nur speziell KI-Problem, also Predictive Policing, die Diskussion gibt es schon lange, auch in der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Ich kann jetzt nicht die Daten tausender Bürger benutzen, um den kleinen Diebstahl aufzuklären. Das kann ich aber vielleicht tun, weil es eine große Grundrechtseinschränkung einfach ist, kann ich aber schon tun für andere Verbrechen. Deswegen gibt es auch so Listen von schweren Verbrechen, für die bestimmte Dinge, zum Beispiel in der KI-Verordnung, biometrische Echtzeit, Fernidentifizierungssysteme erlaubt sind, also Echtzeitgesichtserkennung. Und für ganz viele Dinge ist es eben verboten. Es gibt dennoch Ausnahmen, ja, für die das eben erlaubt ist, zum Beispiel bei der gezielten Suche von Opfern von Menschenhandel, vermissten Personen oder auch unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben. Für solche Dinge ist es dann wiederum erlaubt. Also es gibt eine Ausnahmeregel, die bestimmte auch KI-Methoden erlaubt. Ja. Jetzt gibt es NGOs, die fürchten, weil zum Beispiel ist das, die sind so Echtzeit-Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen ist verboten, ja, in öffentlichen Räumen allerdings nur. Die Frage ist halt, wie ist das in privateren Räumen, zum Beispiel wie in Asylzentren oder Auffanglagern oder sowas. Da scheint es nicht verboten zu sein. Also es gibt immer so eine Ausnahmesystematik, die dennoch auch kritisiert wird, ja, von zum Beispiel NGOs, die in dem Bereich arbeiten.
Na, die Frage ist ja zum Beispiel, ist eine Bahnhofseingangshalle ein öffentlicher Raum, in dem man das darf oder in dem man das nicht darf? Und ja, es hat ja Versuche gegeben zu sagen, das darf man, das wollen wir gerne wissen, wir wollen wissen, wer da unterwegs ist.
Genau, also die Echtzeitüberwachung, Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen wie einer Bahnhofsvorhalle ist nicht möglich. Ja, aber die nachträgliche Analyse der Bilder ist schon möglich.
Ja. Also ich weiß am Ende, dass einer da war, der dann hinterher jemanden aufs Gleis geschubst hat. Aber wenn ich vermuten würde, da kommt einer, der potenziell jemanden aufs Gleis schubst, darf ich das nicht nutzen.
Also natürlich dürfen Sie eingreifen, wenn irgendjemand potenziell jemanden aufs Gleis schubst. Das hat jetzt nichts mit KI zu tun, sondern das ist einfach eine Gefahr, die man akut hat.
In der unmittelbaren Situation. Aber wenn diese Person den Bahnhof betritt und ich weiß noch gar nicht, was sie vorhat, vielleicht will sie auch nur durchlaufen, dann würde ich nichts tun als KI.
Automatische Gesichtserkennung dient ja meistens dazu schon, manchmal vielleicht Emotionen, aber eben auch bekannte Täter irgendwie abzugleichen. Ja. Darum geht es eigentlich. Das betrifft jetzt weniger Fälle, wo jetzt akut jemand irgendwie aufs Gleis geschubst wird oder so.
Nee, das ist schon klar. Ich wollte das ehrlich gesagt auch nur fragen, weil es ja diese Grenze gibt zwischen dem, was ich erwarte von jemandem möglicherweise und dem, was er oder sie am Ende auch vorhat. Und wenn ich ein Gesicht sehe oder als KI ein Gesicht erkenne von jemandem, von dem ich denke oder von der ich denke, die hat in der Vergangenheit eben schon mal Verbrechen begangen und die läuft aber eben einfach nur durch einen Raum, in dem automatische Gesichtserkennung gemacht wird, dann würde die KI nicht sagen können, schmeiß den raus, der hat in der Vergangenheit schon dreimal eine alte Oma ausgeraubt.
Also es wäre schon der Einsatz von Echtzeitgesichtserkennung in öffentlichen Räumen nicht möglich. Mhm, okay. Ja, also das würde schon, die Situation dürfte nicht eintreten.
Alles klar. Und nun als letzte Frage, wenn ich Sie bitten dürfte, das einfach mal einzuschätzen, wird Deutschland am Ende im selben Maß von den hellen Seiten der KI, also der vielleicht mehr Sicherheit, mehr Präzision, bessere Gesundheit profitieren können wie andere Länder, in denen weniger oder laxer reguliert wird?
Also das ist die große Hoffnung, die jeder, glaube ich, hat, der in diesem Bereich irgendwie arbeitet. Wie das konkret ausgestaltet wird, wie gesagt, das zeigt sich in den nächsten 10 Jahren. Aber ich denke schon, dass das die VKE-Verordnung auch vieles ermöglicht. Ja.
Frau Böhm, vielen Dank. Und wenn ich darf, melde ich mich schon ganz bald wieder, um die Fortschreibung dieser Regulierung und vielleicht auch weitere Regulierungsfragen dann eben einfach nochmal dann zu diskutieren, wenn Sie dran sind.
Ganz herzlichen Dank, Frau Weidenfeld. Das war sehr angenehm.
Danke Ihnen. Und Ihnen und euch auch, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Woche und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.